Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Sie hören heute den Eröffnungsvortrag vom Kölner Kongress 2024. Der hatte das Thema Erzählen gegen die Klimakrise. Es spricht jetzt die Schriftstellerin und Biologin Jasmin Schreiber. Erzählen vom Unvorstellbaren. So hat sie ihren Vortrag betitelt.
Ich selber bin großer Stephen King-Fan und schon eigentlich im viel zu jungen Alter, ich glaube, ich war erst 10 oder 11 Jahre alt, las ich mein erstes Stephen King-Buch. Das Buch hieß Desperation, war absolut, also wirklich absolut ungeeignet für eine 10-Jährige. Aber trotzdem war ich sehr stolz darauf, dass ich jetzt Erwachsenenbücher lese. Und ich hatte dieses Buch auch einmal dabei, als ich meine Urgroßmutter im Altersheim besucht habe. Und wir haben dann immer unten gewartet, bis meine Uroma fertig war oben und dann runterkam. Und als wir unten gewartet haben, kam eine Pflegerin auf mich zu und hat auf mein Buch gezeigt und gesagt, du liest ja Stephen King. Und ich war natürlich total beeindruckt. Ich war auch von ihr sehr beeindruckt. Sie hatte bunte Haare, ein Piercing, Tattoos. Ich wollte sofort genauso sein wie sie. Und wollte jetzt natürlich, dass sie mich auch gut fand. Und habe gesagt, ja, das ist mein Lieblingsautor. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich gerade meine ersten 10 Seiten Stephen King gelesen. Und dann hat sie diesen Satz gesagt, den ich bis heute nicht vergessen hat. Und zwar, ja, ist auch mein Lieblingsautor. Ich suche ein bisschen seinen Schreibstil, suche, wie er Geschichten erzählt. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet, aber in dem Moment war es das Klügste, das ich in meinem ganzen Leben je gehört habe. Und ab sofort lief ich immer mit einem Stephen King Buch durch die Gegend und jedem, der es wissen wollte oder vielleicht auch gar nicht wissen wollte, habe ich erzählt, dass ich Stephen Kings Schreibstil suchte. Ja, keine Ahnung, ob ich ihn jetzt bis heute gefunden habe. Man weiß es nicht. Aber dass ich schon sehr früh mit Stephen King schon mal Kontakt hatte, das wusste ich gar nicht mehr damals. Allerdings gab es mal einen Abend, ich musste da so 4 oder 5 Jahre alt gewesen sein, als mein Vater mit mir allein zu Hause war. Und ich durfte so lange wach bleiben, wie ich wollte, was extrem aufregend für mich war. Und damals in den Fernsehzeitungen gab es ja immer diese kleinen Bilder zu den Fernsehfilmen um 20.15 Uhr. Und ich durfte ja das Fernsehprogramm bestimmen, also habe ich mir den Film mit dem lustigen Clown und dem roten Ballon ausgesucht. Der Abend kam und mein Vater hatte so eine bestimmte Angewohnheit, die hat er bis heute. Man schaut mit ihm einen Film und er schläft sofort ein, selbst im Kino. Er zahlt 15 Euro Eintritt, um dann neben mir zu schlafen. Der Film beginnt also, Kinder tauchen auf, er denkt sich, alles klar, Kinderfilm, ja, so weg war er. Er schlief den ganzen Film durch und als er aufwachte, saß ich komplett verängstigt und heulend auf dem Sessel. Und er war natürlich total in Panik, ihm ist dann sein Fehler aufgefallen. Es war nämlich kein Kinderfilm, es war der Horrorfilm S von Stephen King mit dem mordenden Clown Pennywise. Aber mein Vater hat trotzdem seine Chance gesehen. Er hat mich dann getröstet, sich auch entschuldigt und hat mich aber beruhigt. Denn dieser Clown, der kann mir ja gar nichts tun, weil der tut ja nur Kindern was, die nicht auf ihre Eltern hören. Und da ich ja aber immer auf meinen Vater höre, kann mir nichts passieren. Also solange ich halt auf meine Eltern höre. Ab sofort war ich absolut sicher, ich höre nicht auf meine Eltern. Der Clown mit den Zähnen kommt und er wird mich töten. Meiner Mutter hat er das irgendwann gebeichtet. Er hat wahnsinnig Ärger dafür bekommen, aber ich hatte mein Leben lang Angst vor Clowns. Mit dieser ganzen Angelegenheit jedoch ist mein Vater unbewusst in literarische Fußstapfen getreten. Und zwar des Arztes und wohlgemerkt des Psychiaters Heinrich Hoffmann, dem Verfasser des Strubbelpeters. Es gibt etwas, das sich im Englischen Cautionary Tale nennt, also übersetzt so etwas wie warnende Geschichten. Und so eine Geschichte ist immer in 3 Teile aufgebaut. Es gibt eine Sache, die ist verboten oder moralisch verwerflich, also falsch einfach. Im 2. Teil, die Hauptfigur hält sich nicht dran und im 3. Teil kommt die Strafe. Und wenn man schon das Beispiel mit dem Clown ein bisschen extrem findet, sollte man nochmal den Strubbelpeter zu Rate ziehen, denn der ist deutlich schlimmer. Wir erinnern uns, Daumen werden abgeschnitten, Kinder werden verbrannt und vom Sturm davon getragen, aber alles, weil sie nicht auf ihre Eltern hören. Ja, und wir haben das damals noch im Kindergarten in der Schule gelesen. Ich weiß nicht, ob man das heute noch macht. Aber so oder so, erzählen ist also eine uralte Kulturtechnik, die uns überall begegnet und die sich wie so ein roter Faden durch die Geschichte der Menschheit zieht und war auch oft irgendwie zweckgebunden, wie zum Beispiel diese Geschichten, so wenn du nicht auf deine Eltern hörst, dann. Und es hilft uns auch, solche Geschichten natürlich, um soziale Normen herauszubilden und eben um erwünschte Verhaltensweisen in der Gesellschaft zu prägen und auch immer wieder mitzuteilen. Und so hat sich die Kunst des Erzählens zu einem ausgeklügelten Instrument kultureller Vermittlung gemausert, das unsere komplexe menschliche Psychologie und auch unsere sozialen Strukturen und unsere Erlebniswelt abbildet, sie bespricht und sie verhandelt. Und dieser tiefgreifende Einfluss des Erzählens an sich auf soziale Integration, dass man sich halt benimmt oder dass Regeln und Gesetze durchgesetzt werden, lässt sich über Jahrtausende zurückverfolgen in unserer Geschichte. Paradebeispiel dafür ist die Bibel, die ja einfach wie so ein Buch voller Normen, Regeln, an die man sich hält und Geschichten, da sieht man auch immer, wenn man sich nicht dran hält, dann. Und die von uns Schreibenden, mehr oder weniger geschätzte Maxime, show, don't tell, also zeige etwas in einem Text, behaupte es nicht nur einfach und erzähle es nicht nur, fasst die Essenz wirksamen Geschichtenzähls dann eigentlich immer sehr gut zusammen. Und dieses Prinzip unterstreicht auch, wie wichtig es ist, diese Geschichten und die Erfahrungen, die wir haben, lebendig zu machen, statt nur Fakten aufzuzählen. Und damit eben Sinne und Gefühle, manchmal auch die Angst, des Publikums anzusprechen und dadurch eine tiefe und nachhaltige Wirkung zu erzielen. Und damit geht das Geschichtenerzählen auch über reine Unterhaltung hinaus und wird zu einem wichtigen Bestandteil unserer menschlichen Existenz, denn wir sind ja von Natur aus erzählende Wesen. Und diese Geschichten bilden für uns einen besser greifbaren Rahmen, aus dem wir Sinn ableiten können, aus dem wir Einsichten gewinnen können, aus dem heraus wir uns mit der Welt um uns herum eben auch verbinden können. Und Geschichten sind entscheidend für eben die kognitive und emotionale Entwicklung von uns Kindern, also zum Beispiel, wenn man ihnen Angst vor Clowns machen will, aber auch in anderen Kontexten. Das heißt, Geschichten sind irgendwie auch immer mit Absicht verbunden, öffentliche Meinung und vielleicht auch das Verhalten zu beeinflussen und zu formen. Es gibt also eine Intention. Intention kann jetzt gut sein, kann aber auch schlecht sein. Also im Laufe unserer Geschichte wurden Erzählungen nicht nur dazu benutzt, um Gemeinschaften zu vereinen und zu definieren, sondern auch, um andere abzugrenzen, zu verleumden und Feindbilder zu schaffen. Ein eklatantes Beispiel für das dunkle Potenzial des Geschichtenerzählens findet sich in der Propaganda des Nationalsozialismus, wo Geschichten strategisch eingesetzt wurden, um Juden und andere Gruppen zu entmenschlichen, ein Gefühl der Einheit unter der deutschen Bevölkerung zu fördern, indem eben diese Gruppen als die Others dargestellt wurden. Und das zog sich zum Teil auch durch Kinderbücher. Die Macht des Erzählens ist also enorm und zweischneidig. Sie kann Verbindungen schaffen, sie kann Verständnis fördern, aber auch Wahrnehmung manipulieren, Gemeinschaften gegeneinander ausspielen. Auch heutzutage sehen wir das noch viel zu oft. Wir sehen es in Kriegspropaganda, wir sehen es auch auf Social Media jeden Tag. Geschichten können Konflikte auslösen, politische Landschaften formen, den Lauf der Geschichte komplett verändern. Sie gewinnen Wahlen, können auch die Kriege auslösen. Und diese Macht unterstreicht eben die ethische Verantwortung von GeschichtenerzählerInnen und natürlich auch die Notwendigkeit, sich kritisch mit den Erzählungen auseinanderzusetzen, unabhängig davon, ob wir jetzt Texte lesen oder ob wir moderne Medien folgen. Aber was erzählen wir uns eigentlich auf all diesen Medien? Wir können ganz weit zurückgehen. Menschen sind, wie gesagt, erzählende Wesen. Höhlenmalereien gehören zu den frühesten Zeugnissen menschlicher Geschichten, die Szenen des täglichen Lebens, Jagdstrategien oder spirituelle Überzeugungen darstellen. Diese Bilder waren nicht nur Dekoration, sondern erzählerische Werkzeuge, mit denen Wissen, Erfahrungen, Werte von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurden. Durch diese für uns heute oft primitiv erscheinenden, aber gar nicht primitiv seienden und eigentlich tiefgründigen Kunstwerke konnten die frühen Menschen überlebenswichtige Fähigkeiten weitergeben. Wie jagt man effektiv? Wie bereitet man Nahrung zu? Und wie ist eigentlich die Welt um sie herum aufgebaut? Welches Verständnis von der Welt haben sie? Mit der Entwicklung der Menschen entwickelten sich auch die Methoden des Geschichtenerzählens. Antike Epen wie Ilias, die Odyssee von Homer unterhielten nicht nur, sondern dienten auch dazu, moralische Werte zu vermitteln, Ereignisse zu bewahren und die Ideale der jeweiligen Kultur zu verkörpern und weiterzutragen. Diese Geschichten, die mündlich überliefert wurden, stärkten eben auch soziale Normen und trugen wiederum wieder zu diesem gemeinsamen Identitätsgefühl bei. Und es gibt sehr viele von ihnen, oder? Wenn man den Kanon aufschlägt, Goethes, Werther, Shakespeares Macbeth, Effi Briest und Fontane, alles Geschichten, die nicht nur unterhalten, sondern kommentieren, lernen, kritisieren, einordnen sollen. Kanon ganz schön männlich, ne? Was bei der Aufzählung auffällt, weibliche GeschichtenerzählerInnen werden dabei gern übersehen oder übergangen. Doch auch sie, also wir, weil ich bin ja auch eine von ihnen, haben Erzählungen entscheidend geprägt, indem Frauen eben oft Perspektiven einnehmen, die sonst untergehen oder gesellschaftliche Normen in Frage stellen. Und deshalb rede ich jetzt nur noch über Frauen. In der Literatur des 19. 20. Jahrhunderts führten Autorinnen wie Mary Shelley mit ihrem bahnbrechenden Roman Frankenstein die Welt in das Genre der Science-Fiction ein und erforschten Themen wie Schöpfung, Verantwortung, ethische Grenzen wissenschaftlicher Forschung. Habe ich nämlich direkt nach Stephen King gelesen. Habe ich dann auch viel besser gefunden. Shelleys Werk ist ein richtig gutes Beispiel dafür, wie das Erzählen von Geschichten zeitgenössische wissenschaftliche Debatten eben auch aufgreifen kann und auch die Folgen ausloten kann, denn Geschichten erzählen ist immer auch ein bisschen Realität üben. Frankenstein erschien 1818 und ist eine Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Debatten zu Shelleys Zeit, insbesondere mit den Möglichkeiten und Grenzen der aufkommenden Naturphilosophie, die wir heute als Wissenschaft bezeichnen. Zu Lebzeiten der Autorin wurde eine Ära des rasanten wissenschaftlichen Fortschritts und der Entdeckungen eingeläutet. Das war direkt vor der industriellen Revolution, die bei vielen Menschen große Begeisterung, aber auch Ängste vor den weitreichenden Möglichkeiten der Wissenschaft auslöste. Kann sie das menschliche Dasein komplett verändern? Kann sie die Natur komplett verändern? Und eines der umstrittensten wissenschaftlichen Themen zu Shelleys Zeit war die Erforschung des Galvanismus. Das war so eine richtig heiße Idee damals. Und zwar die Idee, dass Elektrizität dazu verwendet werden könnte, leblose Materie zum Leben zu erwecken oder noch ehrgeiziger, Tote wieder auferstehen zu lassen. Die Ideen wurden durch die Experimente von Luigi Galvani und später auch von Giovanni Aldini populär, die öffentlich demonstrierten, wie elektrische Ströme Muskelkontraktionen bei toten Tieren und auch toten Menschen auslösen konnten. Shelleys Frankenstein war also die direkte Antwort auf diese Debatten. Ihre Erzählung war einfach eine Reflexion der Sachen, die während ihrer Zeit passierten. Und anhand der tragischen Figur des Viktor Frankenstein, dem es gelingt, aus zusammengesetzten Körperteilen eine Kreatur zu schaffen, der anschließend von seiner eigenen Schöpfung total schockiert war, untersucht Shelley die Folgen eines unkontrollierten Ehrgeizes und der Hybris, Gott spielen zu wollen. Etwas, das uns Menschen heutzutage sicher nicht fremd ist. Zuletzt las ich, man wolle versuchen, die Sonne zu verdunkeln, um etwas gegen die Erderwärmung zu tun. Was soll da schon schiefgehen? Und weil es gerade so schön ist, bleiben wir doch kurz bei Romanen. Ich suche immer eine Möglichkeit, meinen Lieblingsroman einzubauen irgendwo. Es ist schon viele Jahre her, dass ich das erste Mal Die Wand der österreichischen Autorin Marlene Haushofer las. Selten hat mich ein Text so angefasst und hat so viel in mir zum Klingen gebracht. Ich habe gelacht, geweint, ich wollte in die Buchstaben reinkriechen, ich war richtig besessen von dem Text. Eine kurze Zusammenfassung für die, die es nicht kennen. Es geht um eine Frau, die eines Morgens aufwacht und durch eine unsichtbare Wand vom Rest der Welt getrennt ist. Und innerhalb dieser Kuppel scheint sie der einzige Mensch zu sein. Außerhalb der Kuppel sieht es so aus, als sei die Zeit stehen geblieben. Ihr bleiben das Jagdhaus, in dem sie sich da gerade aufhielt, ein paar Tiere, unter anderem ein Hund namens Lux, nachdem ich auch einen meiner Hunde benannt habe, und eben die Notwendigkeit zu lernen, wie man sich ernährt und wie man überlebt. Im Buch selber setzt sich Haushofer mit Isolation auseinander, weiblicher Existenz und der Beziehung zwischen Mensch und Natur, die auf dem Konzept der Erzählung als Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse und eben auch als Kommentar zu menschlichen Erfahrungen beruht. Dieser 63 erschienene Roman behandelt Themen, die heute noch aktuell sind, also Umweltkrisen, Beziehung Mensch-Natur, psychische Gesundheit, geschlechtsspezifische Erfahrungen. Und die Ich-Erzählerin führt dabei eine Art Logbuch und schreibt beispielsweise darüber, dass sie nicht gerne Mutter war. Sie schreibt, dass sie jetzt erst im Alter von 40 Jahren gelernt hat, dass sie Hände habe, mit denen sie auch richtig was erschaffen können. Und da sieht man es wieder, das Geschichtenschreiben, das Erzählen ist so in uns drin. AutorInnen lassen ihre ProtagonistInnen in den aussichtslosesten Situationen erzählen und es kommt einem nicht mal komisch vor. Man liest es und weiß, dass niemand ihr Logbuch lesen wird und trotzdem denke ich mir, ja, würde ich auch machen, wenn ich da irgendwie in so einer Situation wäre. Weil wir können nicht anders, als zu erzählen. Und wenn niemand anderes da ist, dem wir etwas erzählen können, erzählen wir es uns selbst. Und das Überlegen der Protagonistin und ihre Anpassung an dieses einsame und entbehrliche Leben in enger Gemeinschaft mit den Tieren und Pflanzen, die sie umgeben, spiegelt oft diese tiefe, oft uneingestandene Verbindung zwischen ihr als Mensch und der Natur wider, was mich eben sehr beeindruckt. Und auch ich fühle mich zum Beispiel oft mit meiner Depression wie hinter einer Wand von der Welt getrennt, wenn ich teilweise verzweifelt versuche, durch diese Wand zu brechen. Und wie in diesem Text beispielsweise über die Beziehung zwischen Mensch und Hund geschrieben wird, holt mich auch wieder total ab. Und als meine Hündin Chloe, die mich 12 Jahre durchs Leben begleitet hat, im Dezember starb, nahm ich das Buch wieder zur Hand und las die Stellen nach, in denen es um Trauer um ein Tier geht. Geschichten sind also etwas, in das wir reinfliehen können. Geschichten können uns abholen, wo wir sind, und trösten und neue Perspektiven eröffnen. Aber wieso gerade Haushofers Buch? An diesem Buch finde ich spannend, wie diese Beziehung zwischen Mensch und Natur deutlich gemacht wird, was ja schon eine komische Formulierung ist, ne? Mensch, Natur, als gehörten wir nicht zur Natur, als stünden wir irgendwie drüber oder daneben oder irgendwo anders. Und ich denke, diese Aufteilung hat uns auch eine Menge der Probleme verursacht, die wir heute haben. So, und diese Protagonistin in dem Buch spürt da zum ersten Mal so richtig, wie winzig sie ist und wie unwichtig eigentlich im Kontext des gesamten Lebens und wie schwierig es für sie ist, zu überleben, Nahrung zu finden, wie abhängig sie ist von Wetter, vom Klima, wie angreifbar, wie vulnerabel. Das ist ja etwas, was wir Menschen gerne vergessen. Also wir Menschen sind auch eine Art. Homo sapiens heißen wir, Gattung Homo, Familie der Menschenaffen, Hominidae, Ordnung der Primaten, Klasse der Säugetiere, Mammalia, Reich der vielzelligen Tiere, Metazoa. Man kann uns genau wie jede Stubenfliege in einen Stammbaum stecken, kategorisieren und man sieht genau, hier ist die Art entstanden. Aber es bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass es auch ein Ende geben kann, also Arten können aussterben. Im Juli 2019 veröffentlichte Ed Yong in der Zeitschrift The Atlantic einen Text mit dem Titel The Last of Its Kind. Der Artikel handelte von George, einer Schnecke aus Hawaii. George war der letzte Vertreter der Art Achatinella apex fulva und lebte in einer Forschungsstation, in der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Jahren vergeblich versuchten, einen Paarungspartner für George zu finden, um die Art zu retten. Und während alle Welt Silvester feierte und die Korken knallen ließ, starb George am Neujahrstag 2019 im Alter von 14 Jahren ganz allein in seinem Terrarium. Und normalerweise bemerkt man gar nicht, wenn ein Tier stirbt, wenn ein Tier ausstirbt. Gerade bei so kleinen Lebewesen wie Schnecken geschieht es still und unauffällig und viele sterben sogar aus, viele Arten, bevor wir jemals wussten, dass es sie überhaupt gab. George aber starb unter den Augen von uns Menschen und mit ihm seine ganze Art, denn George war ein Endling. Und mit seiner Geschichte hatte Ed Yong nicht nur diese Schnecke, sondern ein ganzes Phänomen für die Menschheit sichtbar, erfahrbar und begreifbar gemacht, indem er darüber erzählt hat. Sprechen wir über Endlinge, sprechen wir über das Artensterben, über Biodiversitätsverlust. Viele Menschen haben den Ausdruck Biodiversität schon mal irgendwie gehört, nicht zuletzt dadurch, dass es in den Medien jetzt öfter auftaucht. Und dieser Begriff, also Biodiversität, auch biologische Vielfalt genannt, beschreibt die gesamte Bandbreite des Lebens auf unserer Erde. Umfasst nicht nur die Artenvielfalt, also die Anzahl verschiedener Tiere, Pflanzen, Pilze und solche Sachen, sondern auch genetische Variationen innerhalb der Arten und Variabilität der Ökosysteme. So, es gibt Dinge, die kann man sich nur sehr schwer vorstellen, wie es sein wird, dass man tot ist, dass sich das Universum die ganze Zeit ausdehnt, Unendlichkeit. Dass Menschheit ausstirbt, auch schwer vorzustellen. Gott. Diese Themen verwandeln sich in unserem Kopf in eine unklare, oft überwältigende Masse, in der sich keine klaren Vorstellungen bilden, weil sie eben zu abstrakt für uns sind. Und der Philosoph Immanuel Kant bezeichnete eben Ereignisse, die sich außerhalb der unmittelbaren und menschlichen Erfahrungen abspielen, als transzendental. Also sie existieren jenseits unserer sinnlichen Wahrnehmung und sind nur der reinen Vernunft zugänglich. Das heißt, alles, was jenseits unseres empirischen, messbaren, anfassbaren, erfahrbaren Wesens liegt, entzieht sich demnach unserer Erkenntnis und kann in erster Linie nur geglaubt werden. Es gibt ja auch Phänomene, an deren Existenz man lieber nicht denken möchte und die man nicht glauben möchte. Und obwohl der Verlust der biologischen Vielfalt etwas Erlebbares und Messbares ist, wir können es messen, erleben, wir können es uns angucken, genau wie die Schnecke George. Sie war da, dann ist sie nicht mehr da. Erscheint es vielen genauso fern wie die eben zuvor genannten Beispiele. Und das ist menschlich und psychologisch absolut verständlich. Wenn man sich vorstellt, dass die Eisbären aussterben, ist es irgendwie konkret, es erzeugt das Bild. Man ist vielleicht traurig und bedrückt, man stellt sich diese Eiswüsten vor, nur kein Eisbär ist mehr da. Vielleicht denkt man an irgendeinen Eisbär, der in einem Zoo vor sich hin vegetiert, bei viel zu warmem Klima. Aber bei dem Gedanken an den fortschreitenden Verlust unserer biologischen Vielfalt, den die Menschheit schließlich auch zu einer bedrohten Art machen könnte, entsteht ein leeres Bild in unserem Kopf, weil es einfach zu groß ist. Jetzt ist natürlich die Sache, was kann uns das begreifbar machen? Ebenso Geschichten wie von Ed Yong. Frage natürlich an der ganzen Sache ist, will man es überhaupt begreifen? Will man sich das eingestehen? Unsere menschliche Psyche, die es aus Gründen des Selbstschutzes ablehnt, über Sterblichkeit oder Endlichkeit nachzudenken, schreckt natürlich auch davor zurück, sich mit der Möglichkeit eines tatsächlichen Aussterbens auseinanderzusetzen. Wenn wir verdrängen, schaffen wir uns einen Puffer gegen unsere Ängste. Das ist eigentlich eine gute Sache, ist eigentlich auch eine gute psychologische Maßnahme. Aber wenn dieser Schutzmechanismus angesichts existenzieller Bedrohungen aktiviert wird, führt das auch zu einem Problem. Er hindert uns nämlich daran, das Problem, die Gefahr wirklich zu erkennen, anzuerkennen und entsprechend zu handeln. Im Zusammenhang mit dem Biodiversitätsverlust gibt es verschiedene Formen der Verweigerung. Von der völligen Ablehnung wissenschaftlicher Erkenntnisse bis hin zu apathischem Desinteresse. Das Letzteres kann ich sogar total gut verstehen. Wenn jemand wie viele Menschen mit Existenzängsten kämpft, Rente niedrig, neben dem Hauptjob noch mehrere Nebenjobs ausübt, Kinder zu versorgen hat, ist die ständige Sorge um das finanzielle Überleben erstmal allgegenwärtig. Da kann ich jetzt nicht noch sagen, so jetzt setz dich bitte abends um 22 Uhr noch hin und wirst noch brav und ausführlich dich komplett über Biodiversität informieren. Und darüber hinaus gibt es noch andere Gründe, warum die Beschäftigung damit so schwer fällt. Und selbst die Politik bekommt es ja nicht so gut hin, denn auch die besteht ja aus Menschen und die Gehirne unserer Politikerinnen und Politiker sind genauso anfällig für Verdrängung wie meins oder alle anderen auch. Das erleben wir ja jeden Tag. Ja, wir brauchen Umweltschutz, ja, wir müssen was gegen Klimawandel tun. Regierungen wirken dabei oft ein bisschen wie Papiertiger, die ganz viele Konferenzen abhalten, Dokumente verfassen, Verträge unterzeichnen. Aber oft werden die Ziele nicht eingehalten. Aber wir versuchen es uns wenigstens, ne? Also wir versuchen es ja, also in dem Rahmen, wo es geht. Und das ist die Geschichte, die wir uns erzählen, die wir uns selbst erzählen, um uns zu beruhigen. Es wird schon alles gut gehen, denn bisher ist auch alles gut gegangen. Weißt du noch, damals als. Gleichzeitig subventionieren wir die Milchindustrie, einen der größten Klimakiller überhaupt mit Milliarden, weil sie ein Produkt in Mengen herstellt, für das hier vor Ort gar nicht so viele Abnehmer gibt. Wir planen Offshore-Windparks, um die Energiewende zu schaffen, blenden dabei völlig aus, dass wir damit riesige Meeresgebiete unbewohnbar machen, was einen ungeahnten Dominoeffekt haben kann. Etwas gegen den Klimawandel getan, gleichzeitig aber irgendwie fürs Artensterben. Wir machen uns Sorgen, weil die Gesellschaft immer älter wird, legen Familien, vor allem den Müttern, jeden Stein in den Weg, den wir finden können. Wir wollen uns gegen die steigende Kinderarmut einsetzen, kürzen Leistungen. Wir setzen uns für Straßenhunde ein, spenden für den Tierschutz und essen Kalbfleisch. Das geschieht aber alles, weil wir Menschen sind, nicht weil wir böse sind, wir sind auch nicht dumm. Es passiert, weil wir oft in Gleichzeitigkeiten leben, in denen sich mehrere Informationen völlig widersprüchlich gegenüberstehen und wir nicht wissen, wie wir uns jetzt verhalten sollen, weil sie für uns gleich wichtig sind. Es gibt eben nicht nur ja, nein, richtig, falsch, schwarz-weiß. Und natürlich verschließt man gern die Augen und sagt sich, ach, mach ich morgen, weil das alles schwer zu ertragen ist und weil niemand perfekt ist und weil ich mir selber auch gern die Geschichte erzähle, ich bin jemand, der sich morgen um dieses Problem kümmern wird, war ich noch nie. Wir sind halt keine Maschinen. Im Gegenteil, wir haben Emotionen, wir haben Wünsche, Sehnsüchte, Ängste. Und all das macht es schwer, rein faktenbasierte Entscheidungen zu treffen. Und es wäre auch nicht immer richtig. Wir brauchen Empathie, wir brauchen Moral, wir brauchen Ethik, um nicht in eine Gesellschaft zu kippen, in der Einzelne oder Schwächere nicht mehr wichtig sind. Also was ist die Lösung? Wie kommen wir zu mehr Verständnis über so eine ausweglos erscheinende Situation? Wie bekommen wir die Menschen dazu zu verstehen? Wie können wir wissenschaftliche Erkenntnisse transportieren, um das Wissen in die Köpfe zu kriegen? Ich saß eines Tages mal auf meinem Sofa und war auf der Suche nach neuem Lesestoff. Ich wollte gern was lesen, das einen aktuellen Bezug hat. Ich suchte nach Romanen, die irgendwas mit der Klimakrise oder dem Biodiversitätsverlust zu tun haben. Und ich fand nur ganz, ganz wenige. Und ich saß da und dachte mir, oh, wieso schreiben denn so wenige Leute über dieses Thema? Ich tappte da, ohne es zu merken, die gleiche Falle, in der sich viele WGs finden. Einer müsste mal den Müll runterbringen. Einer müsste mal das Pfand wegtragen. Es müsste mal wieder Geschirr abgespült werden. Keine Ahnung, ob man sich dann immer vorstellt, dass da plötzlich eine magische Person erscheint, die das alles macht, den Abfall runterbringt. Auf die Idee zu kommen, es selber zu tun, in dem Moment unwahrscheinlich. Ich habe es dann irgendwann gecheckt, also bei meinem dritten Roman. Dann habe ich es gerafft, dass ich auch Teil des Problems bin. Habe dann ein Buch geschrieben, das heißt Endling. Klimawandel und Biodiversität in Fiktion zu thematisieren, ist keine leichte Aufgabe. Komplexität der Themen kann einschüchtern. Nicht alle RomanautorInnen oder Filmschaffenden sind zufälligerweise auch noch Biologinnen oder Geologinnen. Die Angst, was falsch zu machen, das ganze Ausmaß nicht zu erfassen oder die Dringlichkeit nicht vermitteln zu können, kann ich nachfühlen, weil mir ging das so, als ich mir überlegt habe, ob ich nicht mal so ein Buch schreiben will. Und natürlich ist da auch noch die Angst vor der Rezeption. Viele Menschen fühlen sich schnell bevormundet oder getadelt. Und wenn man mit dem Schreiben Geld verdienen muss, kann es halt vielleicht auch abschreckend sein, da in so ein unbequemes Thema reinzugrätschen, ne? Und dann ist da natürlich noch die erzählerische Ebene. Wie macht man sowas überhaupt? Eine Geschichte zum Thema. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich bemerkt habe, es muss ja kein Buch über den Klimawandel oder über den Biodiversitätsverlust sein. Es kann ja ein Buch in Zeiten des Klimawandels, in den Zeiten des Biodiversitätsverlusts sein, genauso wie ich ein Leben führe in Zeiten des Klimawandels und in Zeiten des Biodiversitätsverlusts. Mein Leben dreht sich auch nicht nur darum. Also habe ich so ein Buch geschrieben, ist ein trojanisches Pferd, die Geschichte einer Familie und im Bauch trägt sie das Artensterben, das ist ein großer Bauch. Manchmal ertrage ich einfach nicht die volle Breitseite. Manchmal muss ich dann die Nachrichten ausschalten, kann solche Bücher nicht lesen. Und ich meine, obwohl ich die Fakten weiß, verstecke ich mich manchmal selber vor ihnen, obwohl ich selber sogar in dem Feld forsche. Und es wird ja immer deutlicher, das Zeitalter der fossilen Brennstoffe ist zu Ende. Ja? Und es muss zu Ende sein, wenn wir als Art überleben wollen. Die Erde wird natürlich nicht untergehen. Die hat schon alles andere Mögliche mitgemacht. Die Menschheit ist ein Komma in der Geschichte unseres Planeten. Wenn Umweltkatastrophen geschehen, dauert es manchmal ein paar Millionen Jahre, aber das Leben findet immer einen Weg. Aber wäre doch irgendwie schön, wenn wir auch dabei sind, so, wenn wir vielleicht mitmachen wollen. Und von dieser Einsicht, dass etwas getan werden muss, wirklich zum Handeln zu kommen, brauchen wir Narrative, die eine Mehrheit für diesen Wandel gewinnen kann. Wir brauchen Erzählungen, die nicht nur wahr und spannend sind, sondern auch eine Zukunft vor Augen halten, auf die wir uns gemeinsam zubewegen. Eine Zukunft, die nicht nur das Überleben im Blick hat, sondern vielleicht ein lebenswertes Leben auch für die Leute, also auf die man sich ja fast schon freuen kann. Und diese düsteren, warnenden Struwwelpeter-Geschichten, die eine Zukunft malen, durch die unsere heutigen Entscheidungen zerstört wird, scheint nicht so richtig zu funktionieren. Also ja, die Prognosen sind düster und basieren alles auf wissenschaftlichen Vorhersagen. Und ja, wir müssen das klar kommunizieren, können uns da nichts vormachen. Aber ich frage mich so, ob dieser unerbittliche Fokus auf den drohenden Untergang, und da nehme ich mich nicht aus, sondern spreche explizit mich an, hat ja irgendwie nicht zu dem erhofften Umdenken geführt, ne? Also wir müssen irgendwas Neues finden. Und es ist nicht leicht, solche positiven und überzeugenden Geschichten zu entwerfen. Vor allem vor dem Hintergrund sozialer Spannungen, auch diese Radikalisierung, die wir momentan erleben. Da wird immer gleich von Klimadiktatur gesprochen. Und dieser Begriff, der oft in diesen hitzigen Debatten dann fällt, deutet ironischerweise auf eine Zukunft hin, in der der Klimawandel unabhängig von unserer Politik und unseren Zögern seine eigene tyrannische Herrschaft ausleben wird. Die Klimadiktatur wird kommen, aber halt eben vom Klima selbst. Unsere Untätigkeit, unser Zögern, jetzt die notwendigen, aber unbequemen Entscheidungen zu treffen, bereitet den Weg eben für eine Zukunft, in der die Entscheidungen für uns getroffen werden und uns mit einer Realität zurücklassen, die viel schlimmer und viel restriktiver und viel härter sein wird als alle vorbeugenden Maßnahmen, denen wir uns heute so verzweifelt wehren. Ich bin, wie gesagt, nicht nur Autorin, ich bin Wissenschaftlerin und ich forsche an Biodiversität. Keine Ahnung, warum. Ich wollte nie wieder zurück in die Wissenschaft. Vielleicht hatte ich gedacht, mein Leben macht zu sehr Spaß. Wie kann ich das dämpfen? Aber für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mich eingeschlossen, ist es wirklich auch unerträglich zu sehen, wie Erkenntnisse ignoriert werden. Wir haben die Daten, wir haben die Fakten, wir haben die Beweise, wir wissen, was notwendig ist. Politik sagt dann fein, dann passiert nichts. Und diese Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln, zwischen dem, was verstanden wird und dem, was umgesetzt wird, kann entmutigen. Und das mit anzusehen tut auch weh und es kann sogar auch krank machen. Es gibt dafür einen Begriff, der heißt Ecological Grief, ökologische Trauer. Und natürlich sitze ich auch da und frage mich, wie kann man es besser machen? Wie kann man die Leute mehr dafür begeistern? Und vielleicht liegt die Antwort in der Kraft des Geschichtenerzählens. Und wir haben ja hier auch schon Fortschritte gemacht. Viele Medienunternehmen haben mittlerweile eigene Ressorts, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Radioserien wie der eigene Beitrag hier im Deutschlandfunk geben Menschen das Gefühl zurück, irgendwas bewirken zu können oder zumindest daran teilzuhaben, egal wie klein es sich anfühlt und nicht so überwältigt zu sein von dieser absoluten Ratlosigkeit. Wenn ich mich in eine Tropfsteinhöhle stelle und so einen riesigen Stalaktiten, Stalagmiten anschaue, muss ich immer daran denken, es hat mit einem einzigen Tropfen angefangen, ist absolut irre eigentlich, mit einem einzigen. Und dann eben mit noch einem, mit noch einem. Man kann Tropfen einfach wegwischen oder man lässt sie einfach machen. Und am Ende steht in der Teufelshöhle ein riesiger, großer Tropfstein, der nur durch die unsichtbaren Kalkablagerungen unzähliger, winziger Wassertropfen entstanden ist. Also wir stehen hier, ich stehe, Sie sitzen, hier im Funkhaus. Und je öfter man zum Beispiel das Radio auch tot sagt, umso stabiler steht es. Es ist ein Medium, das sich sehr gut zum Erzählen dieser Geschichten eignet, weil es flexibel ist. Ich muss auf keinen Bildschirm schauen, ich kann nebenher was machen. Ich höre Radio andere menschliche Wesen beim Erzählen zu, höre Emotionen, Dringlichkeit, höre die Frustration von Leuten wie mir. Und wenn ich als Hörerin so eine Expertin höre, die über die Zerbrechlichkeit unserer Ökosysteme oder die Bedeutung der Artenvielfalt spricht, nehme ich die Botschaft nicht mehr als abstraktes Konzept wahr, sondern ich höre ihre persönlichen Erfahrungen als forschende Person und ich spüre auch ihre Erfahrungen. Und das gibt mir wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer, auch hier zu stehen und zu sagen, warum ich an das Radio glaube. Es ist in der Lage, komplexe Geschichten aus Umweltwissenschaft, Biodiversität, Klimawandel, Politik und auch aus menschlichen Schicksalen Geschichten in leicht verdauliche, fesselnde Erzählungen zu verweben, die eigentlich nie zu lang sind und nie überfordern. Es wird so über das große Ganze, über das kleine Ganze berichtet, über Schwieriges, über Heiteres. Bücher, Filme, Radio, Zeitungen, Kunst, digitale Räume. Es gibt so viele Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, die uns irgendwie weiterbringen in dem Bereich. Es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Gegend hier in Deutschland, die habe ich letztens besucht, ein Gebiet in der Nähe von Cuxhaven, das seit langer Zeit landwirtschaftlich genutzt wird. Früher war das ein Moor, ist ein sehr großes Gebiet. Und jetzt plant der NABU eine europaweit einzigartige Aktion, in der das ehemalige Moor auf dieser riesigen Fläche von, ich glaube, es sind 200 Hektar, wieder vernässt wird. Also sie bauen daraus wieder ein lebendiges Hochmoor. Ich bin da hingefahren und direkt neben dem Moor war so eine riesengroße Wiese. Ich habe da ein sehr schlecht verpixeltes Handyfoto gemacht. Auf dieser Wiese, ich habe gezählt, saßen 31 Schwäne. Die saßen da und haben gegessen. Das war mein Begrüßungskomitee. Und wenn dieses Vorhaben gelingt, wird es dort bald noch mehr Vögel geben. Es wird besondere Moose geben. Sogar fleischfressende Pflanzen wie der Sonnentau können wieder zurückkehren. Und ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich Hoffnung habe, dass das alles noch was wird mit dem Klimawandel. Oft nicht. Aber genau in solchen Momenten, wenn ich da diesen Schwänen zugucke oder wenn ich irgendwie so einen Radiobeitrag über eine Person höre, die daran forscht, diese positiven Geschichten helfen mir doch wieder, den Kopf zu heben und weiterzumachen. Und auch in meinen Romanen, wenn ich schreibe, kriege ich meistens auch irgendwann die Kurve und kriege doch noch irgendwie so ein Fitzelchen Hoffnung hin. Und auch dieses Torfmoor in der Nähe von Cuxhaven kriegt die Kurve doch noch. Und wenn das Torfmoor hinkriegt, das vorher wirklich einfach nur eine Wüste war, denke ich mir, ach, irgendwie, das kann hier doch eigentlich noch so viel, oder? Also es gibt schlimme Nachrichten da draußen, aber es gibt halt auch all diese richtig guten Geschichten, diese hoffnungsvollen Geschichten, die einen dann doch irgendwie wieder durch den Tag bringen. Also würde ich sagen, wie erzählen Sie uns?
erzählen vom Unvorstellbaren. Sie hörten den Eröffnungsvortrag vom diesjährigen Kölner Kongress Erzählen gegen die Klimakrise. Es sprach die Schriftstellerin und Biologin Jasmin Schreiber.